Ja, liebe Geschwister, wir haben gerade die Schriftlesung gehört und da begegneten wir einem frommen Mann im Tempel zu Jerusalem. Er betete und er war überzeugt, dass sein Gebet erhört würde, denn er war sich keiner Sünde bewusst. Musste ihn da Gott nicht erhören? Wir begegnen heute einem weiteren Mann, der hätte auch allen Grund gehabt, eine Gebetserhörung zu erwarten, denn er war einer, der seinen Glauben konsequent lebte. Doch wie betete er? Wir hören das jetzt aus dem Buch des Propheten Daniel, Kapitel 9, Vers 18, und das ist zugleich unser Wochenspruch. Daniel betet so: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen. Daniel, so hieß der Mann, der so betete. Er lebte mit seinen jüdischen Landsleuten in großer Not in Babylon in der Gefangenschaft. Und er fragt aber nicht: Warum hast du das zugelassen, Gott? Nein, er spricht: Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und deshalb leiden wir jetzt Elend, Not, Gefangenschaft. So redete Daniel, so betete er. In Daniel lebte schon die Gesinnung Jesu. Als Jesus von einem Mann angesprochen wurde als guter Meister, entgegnet Jesu: Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und als die vielen Menschen am Jordan standen, um von Johannes die Bußtaufe zu empfangen, stellte sich Jesus demütig in die Reihe der sündigen Leute, obwohl er das nicht nötig gehabt hätte. Daniel und Jesus, sie stellen sich nicht über das gemeine Volk. Gott aber hörte sie, als Daniel betete: Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Da erschien der Erzengel Gabriel und sprach: Daniel, du bist von Gott geliebt. Und ein anderer wurde auch gehört, der Zöllner, von dem wir vorhin in der Schriftlesung hörten. Der hatte ja im Gegensatz zu Daniel und Jesus viel, viel Dreck am Stecken. Das wusste er auch. Und deshalb betete er: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und auch dieses Gebet erhörte Gott, denn Jesus sagte vom Zöllner, dass dieser gerechtfertigt nach Hause ging, ganz im Gegensatz zum frommen Pharisäer. Es ist wohl so: Den Demütigen schenkt Gott Gnade, aber von den von sich überzeugten, selbstgerechten, Hochmütigen, denen widersteht er. Liebe Geschwister, schwierig ist diese Selbstgerechtigkeit. Da wird über andere hergezogen und verurteilt. Schuld sind immer die anderen, nur ich selbst nicht. Das ist der Geist der Welt, der Geist dieser Zeit. Schau dir die Zeitungen, das Fernsehen, das Internet. Jeden Tag werden Schuldige aus Politik und Wirtschaft gesucht. Und wie schön liest sich das in der Bildzeitung, wenn wieder mal ein Prominenter bei einer Untat ertappt wird. Ja, die anderen sind schuldig, nur ich nicht. Und schlimm ist es, wenn wir als Christen auch nicht anders sind, wenn wir wie der Pharisäer denken: Ach Jesus, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Jesus, ich danke dir, dass ich entschiedener bin als die meisten Durchschnittschristen in meiner Gemeinde. Jesus, ich danke dir, dass ich im Glauben weiter bin als viele andere in unserer Gemeinde und in der Kirche sowieso. Ja, liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob Jesus an solchen Gedanken Gefallen findet, auch wenn sie nicht offen ausgesprochen werden, wenn in einer solchen Haltung gebetet wird, ob er dann hört? Ich habe zwischen 1985 und 1988 im Kloster Lausnitz studiert. Da gab es geistige Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen theologischen Anschauungen. Ich gehörte zum sogenannten evangelikalen, bibeltreuen Lager, auf der anderen Seite die liberalen Studenten. Ich war der Meinung, dass mein Glaube der bessere und richtigere ist. Als ich dann 1988 eine erste Pastorenstelle übernahm, damals in Waltersdorf, da war mein Vorgänger ein liberaler Pastor und er hatte seine Anhänger und er hatte auch seine Gegner. Und jetzt kam ich und ich wollte ihnen mal so richtig zeigen, was richtiger Glaube ist. Der Einführungsgottesdienst fand statt. Ich habe vor dem Gottesdienst, noch vor Beginn des Präludiums, den Gemeindevertreter aufgefordert, mit mir in den Altarraum zu treten, mit Blick zum Kreuz und ein freies Gebet zu sprechen. Der Gemeindevertreter war darauf nicht vorbereitet, der war das nicht gewohnt. Aber er wollte es sich mit dem neuen Pastor nicht verderben und da hat er das fromme Theater mitgespielt. Ob Jesus an dem Gebet Gefallen gefunden hat? Bestimmt nicht. Ich habe doch meinen Bruder neben mir nicht ernst genommen. Er war mir bloß Mittel und Zweck, dass ich mich darstellen konnte. Ach, das ist schlimm, wenn ich etwas Besseres sein möchte. Wie so ganz anders waren die Großen im Reich Gottes. Martin Luther, als er aus der Welt ging, was hat er da gesagt? Hat er gesagt, Herr, ich habe die Reformation durchgeführt, den wahren Glauben wieder zu seinem Recht verholfen und jetzt, Herr, komme ich zu dir. Hat er so geredet? Nein. Was waren die letzten Worte Luthers? Bettler sind wir. Das ist wahr. Und Charles Wesley, er war ja der große Liederdichter des Methodismus. Er hat über 900 Lieder geschrieben und durch diese Lieder wurden unzählige Menschen gesegnet. 3 Tage vor seinem Tod hat er seiner Frau letzte Zeilen diktiert. Wisst ihr was? Er hat diktiert, wer wird mich sündigen Wurm befreien? O Jesus, meine einzige Hoffnung bist du. Martin Luther und Charles Wesley wurden von der Nachwelt hoch geehrt. Sie selber aber haben sich als Menschen gesehen, die vor Gott ganz arm sind. Als sündigen Wurm bezeichnet sich Wesley. Und trotzdem behaupte ich, dass Wesley ein Heiliger war. Darf ich jetzt den Mann am Beamer bitten, das mal mit einzublenden? Was sind Heilige? Ich zitiere jetzt nach Fritz Rienecker in der Wuppertaler Studienbibel. Was sind Heilige? Heilige sind nicht Sündlose, sondern solche, die erkannt haben, dass sie Sünder sind. Das heißt, dass sie ohne Jesus nicht zurechtkommen. Heilige sind solche, die des Heilandes nicht einmal, sondern immer bedürfen. Heilige sind solche, die immer mehr erkennen, wie sündig ihr Ich ist. Aber je ärmer sie in sich selber werden, desto mehr zieht es sie hin zu Jesus. Die tiefere Sündenerkenntnis bewirkt, dass ihnen Jesus immer größer wird. Ich zitiere noch einmal Charles Wesley, das letzte Bild. Was hat Charles Wesley gesagt? O Jesus, meine einzige Hoffnung bist du. Daniel, Wesley und Luther waren Heilige, weil sie wussten, sie können mit guten Taten Gott nicht beeindrucken. Sie sind arm vor Gott. Aber sie lieben Jesus. Er ist ihre einzige und ganze Hoffnung. Liebe Geschwister, Der Prophet Daniel kannte Jesus noch nicht, aber tief in seinem Herzen wusste er, wenn Gott uns, auch uns gläubigen Leuten, nicht barmherzig wäre, dann wären wir verloren. Deshalb sehnte sich Daniel nach dieser Barmherzigkeit Gottes. Gott hat diese Sehnsucht auch gestillt, indem er Jesus zu uns sandte. Jesus, der ja von Herzen sanftmütig und demütig ist. Und Jesus konnte eben einen Mann wie diesen Zöllner, der ein großer Sünder war, barmherzig annehmen. Und auch mich und dich nimmt er ja in unendlicher Geduld jeden Tag neu barmherzig an. Stellt euch vor, ein Junge in der dritten Klasse, der hat Mühe, richtig zu schreiben. Man hat festgestellt, er hat eine Lese- und Rechtschreibeschwäche. Nun geben sich die Lehrer und die Eltern große Mühe, ihm zu helfen. Große Verantwortung lastet auf beiden, den Eltern und dem Lehrer. Sie müssen ja immer wieder hinterher sein, dass der Junge auch übt. Der hat ja gar keine Lust dazu. Das ist eine Geduldsprobe. Aber wenn sie ihn fortwährend kritisieren, weil er keine Fortschritte zeigt, dann verliert er ja ganz die Motivation. Deshalb gilt es, bei jedem kleinen Fortschritt zu ermutigen. Und das ist, ja, das erfordert viel Geduld. Die Geduld der Liebe. Und genau mit dieser Geduld der Liebe trägt uns unser Herr Jesus täglich. Jesus, unsere einzige Hoffnung bist du. Und liebe Geschwister, wenn Jesus uns so annimmt, na, wie halten wir es dann miteinander und untereinander? Folgen wir unserem Herrn und Heiland auf dem Weg der Barmherzigkeit? Folgen wir ihm auf diesem Weg auch innerhalb der Gemeinde und der Familie? Ich habe letztens in unserer Gemeinde beobachtet, da gab es mal eine Unstimmigkeit, Verärgerung, durchaus, ja. Aber dann wird sofort die Mitarbeit aufgekündigt. Und noch schlimmer, auch die Gemeinschaft. Ist das Barmherzigkeit? Was wäre, wenn unser Herr so mit uns umginge? Folgen wir ihm auf dem Weg der Barmherzigkeit innerhalb unserer Gemeinde und auch der Familie? Und außerhalb, draußen, wo wir mit der Gottlosigkeit konfrontiert sind, folgen wir ihm da auch auf dem Weg der Barmherzigkeit? Liebe Geschwister, als ich zum Glauben an Jesus kam, da arbeitete ich bereits 3 Jahre als Lehrer an einer polytechnischen Oberschule in der DDR. Mein Beruf war atheistisch geprägt. 12 Jahre habe ich das gemacht. Ich habe in dieser Zeit viel, viel Hilfe von oben erfahren. Das führte aber leider nicht dazu, dass ich barmherzig gegenüber den Atheisten wurde. Nein, überheblich wurde ich. Ich habe sie in ihrer Art und Weise nicht mehr ernst genommen. Und das war einer der Gründe, warum mich Gott aus diesem Beruf herausgeholt hat. Wenn ich meine Kollegen nicht mehr ernst nehme, dann nehme ich auch den Platz nicht mehr ernst, wo er mich hingestellt hat. Deshalb war ich dort unbrauchbar. Und wenn ich meine Kollegen nicht mehr ernst nehme, dann werde ich sie ab und mich werde ich auf. Deshalb, ja, richte ich meine eigene Gerechtigkeit auf, so wie der Pharisäer. Gott, ich bin froh, dass ich nicht so bin wie die Atheisten. Und wenn ich so denke, bin ich ganz unbrauchbar. Liebe Geschwister, wir wollen uns nichts vormachen. Wir alle haben einen natürlichen Hang, uns zu erhöhen und eine eigene Gerechtigkeit zu errichten. Aus diesem Grunde sehen wir ja die Fehler und Schulden und Sünden der anderen überscharf. Für die eigene Wirklichkeit aber sind wir blind. Wir wollen uns bitte nicht über den Pharisäer erheben, Denn jeder von uns hat dieselben Anlagen wie er. Und deshalb brauchen wir, wenn wir Jesus auf dem Weg der Barmherzigkeit folgen wollen, brauchen wir seine Hilfe. Deswegen möchte ich beten, Herr, schenke mir den Blick für meine eigene Wirklichkeit. So wie dieser Blick dem Zöllner geschenkt war, schenke mir das auch. Wenn er mir dann zeigt, wie es um mich steht, und wenn ich dann erschrecke und kleinlaut werde, dann darf ich zu Jesus kommen. Ich bin willkommen bei ihm. Und mein Nachbar, der Jesus noch gar nicht kennt, der noch atheistisch oder abergläubisch oder andersgläubig denkt, auch er ist willkommen bei Jesus. Und wie kommen er und ich zu Jesus? Nun, so wie es der Wochenspruch sagt, durch das Gebet kommen wir zu ihm. Meine Frau hat in der vergangenen Woche einer Frau vorgeschlagen, mit ihr gemeinsam zu beten. Die Frau war erst vor wenigen Jahren aus der Kirche ausgetreten, aber sie befindet sich zurzeit in einer schwierigen, verzweifelten Lage. Und da hat ihr, meine Frau, das Gebet angeboten und diese Frau hat es auch angenommen und für sich beten lassen. Ja, das geht, weil wir nicht erst eine fromme Olympianorm erfüllen müssen. Vielmehr dürfen wir uns in die ausgebreiteten Arme Jesu fallen lassen. Ich sage und erzähle das ganz bewusst, weil ich weiß, dass es viele Geschwister gibt, die mit bestimmten Sünden in ihrem Leben nicht zurechtkommen. Sünden, in die sie immer wieder fallen. Da werden sie dann ganz mutlos und geben es auf, Jesus im Gebet zu suchen. Genau das aber ist verkehrt. Gerade wenn wir manches nicht schaffen, dürfen und sollen wir zu ihm kommen und uns seiner Barmherzigkeit anvertrauen. Denn wir trauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern allein auf seine große Barmherzigkeit. Ich bin am Schluss noch eine Begebenheit aus jüngster Vergangenheit. Geschwister einer Gemeinde waren zur Krippenspielprobe zusammengekommen. Aber die Atmosphäre war angespannt, ja sie war regelrecht vergiftet, weil die Mitspieler untereinander wegen der Impffrage heftig zerstritten waren. Es war fraglich, ob sie überhaupt miteinander proben konnten. Da ergriff ein Bruder die Initiative und bat alle, sich im Altarraum vor dem Kreuz im Kreis zu versammeln, und er sprach ein Gebet. Er brachte die ganze aktuelle Not nach oben zum Herrn. Auf einmal war Frieden. Es ging nicht mehr darum, was richtig, was falsch, wer recht hatte und wer nicht. Es war Frieden. Und sie konnten miteinander proben, Verkündigungsspiel von Jesu kommen auf diese Welt. Ja, und Jesus ist ja in das ganze Schlamassel und Durcheinander hineingekommen. Das ist frohe Botschaft, dass er zu uns gekommen ist. Konnten sie proben, sie hatten Frieden. Amen.